Zweifel auf dem Pfad. Es scheint eine Zeit gegeben zu haben, in der ein Meister einem außergewöhnlichen Schüler nur eine einzige Belehrung zu geben brauchte, um ihn zur Erleuchtung zu bringen. Dzogchen Rinpoche erzählte oft die Geschichte eines berüchtigten Räubers in Indien, der nach vielen erfolgreichen Beutezügen das schreckliche Leiden erkannte, das er verursacht hatte. Da er sich sehr nach Wiedergutmachung seiner üblen Taten sehnte, suchte er einen berühmten Meister auf. Er fragte ihn: »Ich bin ein Übeltäter und leide unter meinen Taten. Gibt es für mich einen Ausweg? Was kann ich tun?« Der Meister schaute den Räuber von oben bis unten an und fragte ihn dann, was er denn gut könne. »Nichts«, antwortete der Bandit. »Nichts«, fuhr ihn der Meister an, »irgendetwas musst du doch können.« Der Räuber war einen Augenblick still und gab schließlich kleinlaut zu: »Da gäbe es schon etwas. Ich kann sehr gut stehlen.« Der Meister schmunzelte: »Ausgezeichnet. Das ist genau das, was du jetzt brauchen wirst. Geh an einen abgeschiedenen Ort und raube alle deine Wahrnehmungen, stiehl alle Sterne und Planeten vom Himmel und löse sie im Sack der Leerheit auf, dem allumfassenden Raum der Natur des Geistes.« Innerhalb von 21 Tagen hatte der Bandit die Natur seines Geistes erkannt und wurde später zu einem der großen Heiligen Indiens. In alten Zeiten gab es noch außerordentliche Meister und Schüler, die so empfänglich und entschlossen waren wie der Räuber und die Befreiung erlangen konnten, indem sie einer einzigen Anweisung mit unerschütterlicher Hingabe Folge leisteten. Wenn wir unseren Geist nur einer wirkungsvollen Weisheitsmethode widmeten und konsequent mit ihr arbeiteten, bestünde auch heutzutage eine ganz reale Möglichkeit für uns, tatsächlich Erleuchtung zu erlangen. Stattdessen ist unser Geist jedoch von Zweifeln zerfressen und verwirrt. Ich denke manchmal, dass der Zweifel ein noch größeres Hindernis für die menschliche Entwicklung darstellt als die Begierde. Unsere Gesellschaft fördert Schlauheit statt Weisheit und feiert die oberflächlichsten, ungehobelsten und nutzlosesten Aspekte der Intelligenz. Wir sind so verschroben, kultiviert und neurotisch, dass wir den Zweifel selbst für die Wahrheit halten. Der Zweifel, der nichts anderes ist als der verzweifelte Versuch des Ich, sich von der Weisheit abzuschotten, wird als Frucht wahren Wissens vergöttert und zum höchsten Ziel stilisiert. Diese Form böswilligen Zweifels ist der schäbige Diktator von Samsara. Ihm dient eine Horde willfähriger Experten, die uns nicht den offenherzigen und großzügigen Zweifel lehren, den der Buddha zum Prüfen und Beweisen des Werts der Lehren sogar empfohlen hat, sondern einen zerstörerischen Zweifel, der uns kein Vertrauen lässt, keine Hoffnung, nichts, wofür es sich noch zu leben lohnte. Unsere gegenwärtige Erziehung indoktriniert uns in der Verherrlichung des Zweifels. Und es ist tatsächlich so etwas wie eine Religion oder Theologie des Zweifels entstanden, in der wir, um als intelligent zu gelten, alles in Zweifel ziehen, immer auf das zeigen müssen, was falsch ist, und fast gar nicht fragen dürfen, was richtig oder gut ist. Zynisch verunglimpfen wir so alle überkommenen spirituellen Ideale und Philosophien und alles, was einfach mit guter Absicht oder einem unschuldigen Herzen getan wird. Der Buddha forderte uns zu einer anderen Art des Zweifels auf. Wie man Gold analysiert, indem man es brennt, ritzt und reibt, um seine Reinheit zu prüfen. Für diese Art des Zweifels, der uns zur Wahrheit führen würde, wenn wir ihm nur bis zum Ende folgten, haben wir weder genug Einsicht und Mut noch die nötige Übung. Wir sind in einer sterilen Sucht nach Widerspruch befangen, die uns immer wieder aller wahren Offenheit und jeder weiterführenden und läuternden Weisheit beraubt. Ich möchte Sie bitten, an die Stelle des nihilistischen Zweifels das zu setzen, was ich den edlen Zweifel nenne. Eine besondere Art von Zweifel, die integraler Bestandteil des Pfades zur Erleuchtung ist. Unsere gefährdete Welt kann es sich nicht leisten, die unermessliche Wahrheit der mystischen Lehren, die uns überliefert wurden, zu ignorieren. Warum stellen wir uns nicht selbst in Frage, statt an ihnen zu zweifeln? Unsere Ignoranz, unsere Annahme, dass wir bereits alles verstanden haben, unser Greifen, unsere Ausflüchte, unsere Leidenschaft für sogenannte Erklärungen der Wirklichkeit, die nichts von der ehrfurchtgebietenden und allumfassenden Wahrheit dessen besitzen, was uns die Meister, die Botschafter der Wirklichkeit, zu sagen haben. Der edle Zweifel spornt uns an, inspiriert uns, prüft uns, lässt uns immer authentischer werden, ermächtigt uns und zieht uns immer tiefer in das erhabene Kraftfeld der Wahrheit. Wenn ich bei meinen Meistern bin, stelle ich ihnen immer wieder die Fragen, die zu klären ich mich bemühe. Ich erhalte nicht immer klare Antworten, aber das lässt mich nicht an ihnen oder an der Wahrheit der Lehren zweifeln. Manchmal bezweifle ich eher meine eigene spirituelle Reife und denke, mir fehlt die Fähigkeit, die Wahrheit so zu hören, dass ich sie wirklich begreifen kann. Aber meistens frage ich einfach so lange weiter, bis ich eine klare Antwort erhalte. Wenn diese Antwort dann kommt, stark und rein in meinem Geist erschallt und mein Herz erschüttert von Dankbarkeit und Erkenntnis antwortet, dann ist eine Gewissheit in mir entstanden, die der Hohn und Spott einer ganzen Welt von Zweiflern nicht mehr vernichten könnte. Ich erinnere mich, wie ich eines Winters mit einer meiner Schülerinnen in einer klaren und mondhellen Nacht von Paris nach Italien unterwegs war. Sie ist Therapeutin und kennt viele verschiedene Trainingsmethoden. Sie hatte erkannt, dass sich mit der Anhäufung von Wissen mehr und mehr Zweifel einstellen. Und je mehr Zweifel entstehen, umso subtiler werden die Ausreden, die sie gerade dann zweifeln lassen, wenn die Wahrheit sie tief zu berühren beginnt. Wie sie bekannte, hatte sie oft versucht, vor den Lehren davonzulaufen. Schließlich musste sie aber die Vergeblichkeit ihrer Flucht einsehen. Sie hatte erkannt, dass sie damit letztlich doch nur versuchte, vor sich selbst wegzulaufen. Ich bestätigte ihr, dass Zweifel keine Krankheit ist, sondern lediglich das Symptom eines Mangels an etwas, was wir in unserer Tradition die Sicht nennen. Das heißt, die Erkenntnis der Natur des Geistes, die gleichzeitig die Natur der Wirklichkeit ist. Ist diese Sicht vollständig verwirklicht, gibt es keine Möglichkeit auch nur einer Spur des Zweifels mehr, denn dann sehen wir die Wirklichkeit aus ihrer eigenen Sicht. Bis wir aber Erleuchtung erlangen, wird es unvermeidlich Zweifel geben, weil Zweifeln die grundlegende Aktivität des unerleuchteten Geistes ist. Die einzig richtige Art aber, mit Zweifeln umzugehen, ist die, sie weder zu unterdrücken, noch in ihnen zu schwelgen. Es verlangt großes Geschick, mit Zweifeln angemessen umzugehen, und mir ist aufgefallen, dass nur wenige Menschen eine Vorstellung haben, wie man Zweifel nutzbringend einsetzen kann. Liegt nicht eine traurige Ironie darin, dass in einer Gesellschaft, die das abfällige Bezweifeln derart bewundert, praktisch niemand den Mut hat, den Zweifel selbst in Frage zu stellen? Das zu tun, wozu ein Hindu-Meister geraten hat, die Hunde des Zweifels auf den Zweifel selbst zu hetzen, um seinen Zynismus bloßzustellen und aufzudecken, aus wie viel Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und zermürbender Konditionierung er entspringt und sich nähert. Dann wäre Zweifel nicht länger ein Hindernis, sondern ein Tor zur Verwirklichung. Und wann immer ein Zweifel im Geist des Suchenden aufkäme, würde er ihn als eine Herausforderung begrüßen, noch tiefer in die Wahrheit einzudringen. Es gibt eine Geschichte über einen Zen-Meister, die mir sehr gefällt. Dieser Meister hatte einen treuen, aber sehr naiven Schüler, der ihn als lebenden Buddha verehrte. Eines Tages nun setzte sich der Lehrer versehentlich auf eine Nadel. »Autsch!« schrie er laut und machte einen Luftsprung. Der Schüler verlor augenblicklich seinen Glauben und verließ enttäuscht den Meister, von dem er nun nicht mehr glauben konnte, dass er voll erleuchtet sei. Wie hätte er sonst, so dachte er, so profan aufspringen und schreien können? Der Meister trauerte um den Schüler, der ihn verlassen hatte, und sagte: »Schade um den armen Kerl. Wenn er doch nur begriffen hätte, dass in Wirklichkeit weder ich noch die Nadel noch das Autsch wirklich existiert haben. Wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie dieser Zen-Schüler. Wir sollten unsere Zweifel nicht mit übertriebener Ernsthaftigkeit verfolgen, ihnen unverhältnismäßig viel Platz einräumen oder gar zu Fanatikern des Zweifels werden, indem wir alles bloß schwarz-weiß sehen. Wir müssen langsam lernen, unsere kulturell bedingte, leidenschaftliche Verstrickung in Zweifel zu einem freien, humorvollen und mitfühlenden Umgang mit unserer Skepsis umzuwandeln. Das bedeutet, dem Zweifel Zeit einzuräumen und uns die Zeit zu nehmen, auf unsere Fragen Antworten zu suchen, die nicht bloß intellektuell oder philosophisch befriedigen, sondern die lebendig, wahr und aufrichtig sind und mit denen sich arbeiten lässt. Zweifel können sich nicht von selbst auflösen, aber wenn wir geduldig sind, kann sich in uns eine Offenheit entwickeln, in der Zweifel sorgfältig untersucht, entwirrt, gelöst und geheilt werden können. Was uns in der westlichen Zivilisation ganz besonders fehlt, ist eine aufrichtige, unabgelenkte und vorurteilslose Geisteshaltung, in der sich Einsichten langsam entwickeln und zur Reife kommen können. Diese Haltung kann nur durch stetige Meditation geschaffen werden. Seien Sie nicht zu voreilig mit der Lösung all Ihrer Zweifel und Probleme. Die Meister sagen: Eile mit Weile. Ich warne meine Schüler immer davor, unvernünftige Erwartungen zu hegen, denn spirituelles Wachstum braucht nun einmal seine Zeit. Wenn man schon Jahre braucht, um richtig Japanisch zu lernen oder um Arzt zu werden, wie können wir dann allen Ernstes erwarten, in wenigen Wochen oder Monaten auf alles eine Antwort zu finden oder gar Erleuchtung zu erlangen? Die spirituelle Reise ist ein Weg dauernden Lernens und stetiger Reinigung. Wenn Ihnen das klar ist, werden Sie von selbst bescheiden. Es gibt ein bekanntes tibetisches Sprichwort: Halte Verstehen niemals für Verwirklichung und Verwirklichung niemals für Befreiung. Milarepa sagte: Du solltest dein ganzes Leben lang praktizieren, ohne dabei auf Verwirklichung zu hoffen. Eine der Eigenschaften, die ich an meiner eigenen Tradition besonders zu schätzen gelernt habe, ist ihre geerdete, vernünftige Art, praktisch vorzugehen und ganz genau zu wissen, dass die höchsten Verwirklichungen die größte Geduld und viel, viel Zeit erfordern.